Die Roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen bei den Roten Sekretären. Das ist eine 15-teilige Reihe über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Und produziert hat das Ganze Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute. Wladimir Iljitsch Uljanow, geboren am 22. April 1870.
Genau.
Lenin.
Besser bekannt als Lenin, genau.
Warum hat er sich Lenin genannt? Also Gorbatschow hieß doch auch Gorbatschow oder hieß der eigentlich auch Schneidereit?
Nein, der hieß Gorbatschow und Lenin hieß Lenin, weil es sein Kampfname war und weil er einfach sozusagen unter diesem Namen bekannt geworden ist. Und der andere Name, der Uljanow, ist ja viel zu lang und wahrscheinlich auch gar nicht so günstig gewesen. Von all den Sekretären, um die es in dieser Reihe geht, kann man sagen, am Anfang, sie sind gestartet mit großem Impuls. Also sie wollten etwas verbessern, sie wollten etwas verändern, sie wollten eine bessere Welt gestalten und sind dann jedenfalls in der Regel wirklich abgekippt nach hinten. Das gilt auch für Lenin, der nach der Revolution von 1917 sozusagen der erste starke Mann in der Partei war. Aber er selber war gar nicht Generalsekretär. Der Job wurde erst nach ihm eingeführt. Also er war noch sozusagen der Chef dieser Partei, sorgte dafür, dass die Sowjetunion ins Leben gerufen wurde, die bis dahin ja auch noch nicht existierte bis 1922. Und vermutlich...
Stimmt, davor war es die SFSR. Ne?
Genau.
Was hieß das?
Sozialistische Republik, also Russland alleine. Und da kamen dann drei andere Republiken dazu, also sowjetische Republiken dazu. Das war dann die Gründungsurkunde der UdSSR.
Okay.
Und für Lenin gilt sozusagen, die Frage ist ja auch sehr spannend, warum hat er das eigentlich gemacht? Warum ist dieser Mann sozusagen in diese Rolle geraten? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und viele Ursachen zu. Einmal die Erfahrung mit den ungerechten Situationen während des Zarenreiches. Ökonomische Situation war katastrophal in Russland. Das ist natürlich immer so eine Voraussetzung. Aber er hat eben als junger Mann, als Schüler geradezu miterleben müssen, wie sein Bruder Alexander, der selber in Oppositionskreisen gegen den Zar war, aufgeflogen ist und vor Gericht gestellt wurde, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Und das ist tatsächlich wohl für Lenin ein tatsächlich dauerhaftes lebenslanges Trauma geblieben. Und das könnte gut sein, dass das sozusagen der Beweggrund war, gegen dieses System anzugehen und sich selbst dann sozusagen an die Spitze zu stellen, weil er wirklich dann von sich auch überzeugt war und sagte, also ich werde das in die entsprechende Richtung lenken.
Aber er hat dann ja jetzt nicht unbedingt, also unter seiner Herrschaft sind dann ja auch die Leute hingerichtet
worden. Ich wollte gerade sagen, er hat sich sehr stark mit Marx beschäftigt, er hat die Schriften gelesen, auch er war ja lange im Exil vor der Revolution und hat aber die Schriften von Marx eben sehr viel neu interpretiert und umformuliert. Also dieses Schlagwort von der Diktatur des Proletariats kommt nicht von Marx, sondern von Lenin.
Ach.
Und der Marxismus-Leninismus, wie es dann später hieß, ML als Fach in der Schule in der DDR, ist eben die sozusagen Verbeugung auch vor Lenin, der diese Veränderung an der marxistischen Theorie vorgenommen hat. Und sagen wir, in seinem Sinne hat er sie ergänzt. Gleichzeitig ist Lenin Gründer der Sowjetunion, aber eben auch Urheber für Verfolgung, für Checker, für Geheimpolizei, für die Gulags, für die Unterdrückung der Freiheit Andersdenkender etc. etc. Und damit kann man ihn eben nicht sozusagen herausheben als den großen Helden der Geschichte des Kommunismus, sondern er hat eben auch sehr viel Dreck am Stecken.
20. Mai 1887. Im Hinterhof der Petersburger Schlüsselburg wird der Student Alexander Uljanow hingerichtet. Er gehörte einer Gruppe junger Revolutionäre an, die die Ermordung von Zar Alexander III. Geplant hatten. Für seinen 17-jährigen Bruder Wladimir, der noch zur Schule geht, eine traumatische Erfahrung.
Wladimir, was ist mit deinem Bruder?
Sie haben ihn gestern gehängt.
Was? Ist das wahr? Was hat er gemacht?
Seine Gruppe hatte geplant, den Zaren zu töten. Bei der Gerichtsverhandlung hat er alle Verantwortung auf sich genommen.
Warum hat er das getan? Das war sein Todesurteil.
Er wollte die Anklagebank als Tribüne nutzen. Und er hat die Ideale der russischen Revolution hochgehalten. Wahrheit, Wissenschaft, Freiheit, Gerechtigkeit.
Wladimir Iljitsch Uljanow ist durch dieses Ereignis zu einem unversöhnlichen Gegner des zaristischen Russlands geworden.
Was wirst du nun tun, Wladimir?
Mein Weg ist mir durch meinen Bruder vorgezeichnet.
Aber Rebellion nützt nichts. Es ist, als ob sich überall eine Mauer auftun würde.
Eine Mauer schon, aber eine morsche. Man stoße und sie bricht zusammen.
Wladimir Iljitsch Uljanow schließt sich den Sozialdemokraten an, geht in den Untergrund, muss oft das Land auf der Flucht vor der Geheimpolizei verlassen. Der junge Revolutionär teilt das Schicksal vieler Russen, die gegen das Zarenreich agitieren. Er wird in die Verbannung nach Sibirien geschickt. Dort legt er sich den Namen Lenin zu.
In der Verbannung reift Lenin zum sozialistischen Theoretiker. Bei der Beschäftigung mit den Klassikern Marx und Engels ist er pedantisch, nur die eigene Meinung zählt. Er ist parteilich und verteidigt seine eigenen Positionen mit Fanatismus. Sein Wissen ist einseitig, nur was zu seiner Ideologie passt, ist wichtig.
Ende Juli 1903 findet der zweite Parteitag der russischen Arbeiterpartei statt. Lenin will die Partei neu ausrichten, fit machen für den revolutionären Kampf gegen den Zaren und das verhasste Regime.
Mitglied in unserer Partei kann nur sein, wer aktiv mitarbeitet, sich dem revolutionären Kampf gänzlich verschreibt.
Das ist nicht im Sinne von Marx. Denn in der ursprünglichen Idee darf jeder Mitglied sein, der, ich zitiere, regelmäßig Beistand leistet.
Ein erfolgreiches Ende des Parteitags ist nicht in Sicht, bis einige Delegierte unter Protest den Saal verlassen und Lenins Fraktion plötzlich in der Mehrheit ist. Die Bolschewiken, also die Mehrheitler, setzen sich durch und Lenin formt aus der russischen Arbeiterpartei eine revolutionäre Kampfeinheit.
Das Proletariat wird nur dadurch eine unbesiegbare Kraft werden, dass seine ideologische Einigung durch die Prinzipien des Marxismus gefestigt wird.
Anders als von Marx und Engels gedacht, nutzt Lenin die Partei als Werkzeug im revolutionären Kampf und führt den sogenannten demokratischen Zentralismus ein. Der Grundstein für die Kaderpartei ist gelegt. Aber bevor diese Partei die Macht in Russland erobert, vergehen noch 14 Jahre.
Für Lenin wechselvolle, meist im Exil verbrachte Jahre. Ihn plagen Heimweh, die Krankheiten seiner Frau und die Tatsache, dass er trotz einiger illegaler Aufenthalte in Russland die Partei nur aus der Ferne lenken kann.
Im August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Lenin ist erschüttert. Er hatte auf die internationale Arbeiterklasse gehofft. Aber die Parole »Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter« geht in der Kriegsbegeisterung vor allem in Deutschland unter. Als die SPD den Kriegskrediten zustimmt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er glaubt an Verrat.
Genosse Lenin, hier steht es. Sie haben zugestimmt und sind für den Krieg.
Das ist eine gefälschte Nummer des Vorwärts. Diese elenden deutschen Bourgeois haben das Blatt herausgebracht, um uns zu täuschen.
Im Reichstag haben die Sozialdemokraten zugestimmt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion hat wörtlich gesagt, wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.
Das ist Verrat an der internationalen Arbeiterbewegung. Wir werden die Sozialdemokratie bekämpfen. Der Kampf gegen die Abweichler in der Sozialdemokratie wird in Zukunft unsere Hauptaufgabe sein.
Trotz der Enttäuschung hält er engen Kontakt zum deutschen Generalstab. Er will aus seinem schweizerischen Exil nach Russland reisen. Die deutschen Militärs erhoffen sich eine Schwächung des russischen Kriegsgegners und lassen ihn ausreisen, vermutlich mit einigen Millionen Goldmark zur Finanzierung der Revolution im Reisegepäck.
In Russland angekommen, macht Lenin sich ans Werk. Ziel ist ein bolschewistischer Staat, wie er es auf einer Parteikonferenz im Mai 1917 beschreibt.
Wenn die Arbeiter- und Soldatendeputierten die Macht in ihre Hände nehmen, dann wird das kein Staat im gewöhnlichen Sinne des Wortes mehr sein. Das wird eben ein Staat vom Typus der Pariser Kommune sein. Eine solche Macht ist eine Diktatur. Das heißt, sie stützt sich nicht auf das Gesetz, nicht auf den formalen Willen der Mehrheit, sondern direkt, unmittelbar auf die Gewalt. Diese Gewalt ist ein Werkzeug der Macht.
Im Oktober 1917 siegt die Revolution. Der Zar muss abdanken. Lenin ist überzeugt von der Idee einer klassenlosen Gesellschaft, in der es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt. Diese Gesellschaft soll den Menschen Glück bringen. Aber die Realität sieht anders aus.
Das Land ist ruiniert. Viele Russen müssen hungern. Ein Krieg mit Polen endet im Desaster. Lenin will die Revolution retten, als er im März 1921 auf dem 10. Parteitag die neue ökonomische Politik vorschlägt. Es soll wieder Privateigentum und die Erlaubnis des privatwirtschaftlichen Handelns geben. Aber die Mehrheit steht gegen ihn. Lenin droht zu scheitern. Da rettet ihn die Nachricht von einem Aufstand.
In Kronstadt haben sich die Matrosen erhoben.
Was wollen sie?
In der Resolution steht, wir fordern Rede- und Pressefreiheit, Abschaffung der bewaffneten Gruppen der Bolschewiki und Freiheit für die Bauern, mit der Erlaubnis, Vieh zu halten und Land zu besetzen.
Genossen, wir sollten den Forderungen nachgeben und sie im Konzept der neuen ökonomischen Politik durchsetzen. Andernfalls sehe ich die Revolution in Gefahr.
Die Delegierten stimmen unter dem Eindruck des Kronstädter Matrosenaufstands zu. Lenin zieht sich wegen seiner angeschlagenen Gesundheit bald zurück. Er hinterlässt ein Vakuum, das Stalin ausnutzt, den Lenin einst einen prächtigen Georgier genannt hatte. Nun wird dieser Georgier für ihn zum Universalschurken.
Die letzten Monate seines Lebens verbringt Lenin, von Schlaganfällen gezeichnet, an den Rollstuhl gefesselt, zu Hause. Er setzt alles daran zu verhindern, dass Stalin sein Nachfolger wird. In einem Brief an das Politbüro rät er, einen Menschen zu seinem Nachfolger zu machen, der toleranter, loyaler und höflicher sei als Stalin.
Wer redet, ist nicht tot.